WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Finde deinen Ton. Erfahrungen mit der eigenen Stimme. Von Mechthild Müser.
Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Josef Freiherr von Eichendorff.
Die Stimme verschwindet in unserer Gesellschaft. Wir benutzen sie immer weniger. Niemals in der Geschichte hat es eine Zeit gegeben, in der Menschen ihre Stimme so wenig benutzt haben wie heute. In alten Traditionen haben Menschen zusammen gesungen. Es war Teil ihres gemeinschaftlichen Lebens. So fühlten sie sich lebendig. Doch je weiter wir uns angeblich entwickeln, umso weniger benutzen wir unsere Stimmen. Alleinlebende Menschen haben mir erzählt, dass sie morgens aufwachen, ohne mit jemandem zu reden, zur Arbeit gehen, den ganzen Tag vor dem Computer sitzen, wo sie auch mit niemandem reden. Und dann gehen sie nach Hause und machen den Fernseher an und gucken den ganzen Abend lang. Sie reden nicht. Und sie singen erst recht nicht.
Die Londoner Gesangslehrerin Jill Purse, eine Frau mit üppiger Haarmähne und Körperfülle, ist besessen vom Phänomen der menschlichen Stimme.
Stimmen.
In den 70er Jahren arbeitete sie mit Karl-Heinz Stockhausen, später mit mongolischen und tibetischen Obertonlehrern. Was, wenn die Stimme tatsächlich verkümmert, weil sie nicht mehr benutzt wird? So wie Zähne sich zurückbilden, seitdem Speisen nicht mehr roh gegessen, sondern gekocht werden. In allen Kulturen sei Gesang natürliches Element religiöser Zeremonien, sagt Jill Purse leicht verzweifelt, denn immer weniger Menschen nehmen daran teil. Auch im alltäglichen Leben werde immer weniger gemeinsam gesungen.
Ich bin in einer Großfamilie groß geworden, wir waren 7 Kinder, Vater, Mutter, Großtante und Großvater. Also am Tisch waren wir 11 Personen, wenn alle da waren. Und da wurde natürlich viel gesungen. Schrecklich damals. Vor jedem Essen, nach jedem Essen, Kanon. Und jetzt, wenn ich meinen Chor habe, dann habe ich einen großen Fundus an Kanons und bin dankbar und glücklich, dass ich das alles mitbekommen habe. Jetzt kann ich ganz großzügig aus diesen Urerfahrungen schöpfen. Das ist nun eine Ausnahme. Ich wüsste nicht, in welchen Familien gemeinsam gesungen wird. Nun sind die Familien auch so klein. Wie soll man mit einer dreiköpfigen Familie oder als alleinerziehende Mutter einen Kanon singen mit seinem Kind? Das ist auch schwieriger. Das war früher auch wohl anders und hatte auch mehr so eine Eingebundenheit.
Reinhard Schimmelpfeng, begeisterter Klangkünstler, stammt aus einem Pfarrhaushalt im hessischen Treisa. Schon früh lernte er Orgel zu spielen. Später war er 10 Jahre lang Referent für musisch-kulturelle Bildung in der evangelischen Kirche, bevor er sich entschied, als freier Musiker und Gesangslehrer zu arbeiten. Heute spielt er wieder in Kirchen. Weniger an der Orgel, dafür mit Didgeridoo, Windharfe, Tambura. Und er singt. Obertöne. Der Obertongesang besteht nur aus einem einzigen Ton, über dem sich eine Vielzahl von inneren Tönen entfaltet.
Stimme bedeutet für mich lebendig sein, Anteilnahme am Leben, würde ich sagen. Zutiefster menschlicher Ausdruck und Lebensfreude. Also singen ist für mich, ich spüre, dass ich Schwingung bin.
Schade, wenn unsere Mütter nicht singen. Schade, wenn unsere Lehrerinnen nicht singen, unsere Kindergärtnerinnen. Wie können uns das gar nicht beibringen, was diese Technik beinhaltet? Denn jeder Klang und jeder Ausdruck von Gesang hinterlässt ein Lebensgefühl. Das ist auch etwas, an das man sich erinnern kann, dieses Feedback. Ach, so will ich mich eigentlich fühlen. Ich kann das herstellen. Es ist nicht nur so, dass ich nach meiner Stimmung gehen muss, jetzt bin ich traurig, also kann ich nur traurige Lieder singen. Ich kann mich auch ein- und umstimmen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Die Bremer Gesangstherapeutin Annette Scherenberger gründete vor mehr als 20 Jahren den Chor Cantamus unter dem Motto »Singen für die Gesundheit«. Inzwischen gehören noch verschiedene Untergruppen dazu.
Anstimmen.
Auch in Annette Scherenbergers Familie wurde und wird viel gesungen. Von klein auf kannte sie die freudigen Kinderstimmen, die schüchternen Stimmen der Heranwachsenden, die stabilen der Eltern, die weisen und später brüchigen der Alten.
Wir alle reagieren auf Frequenzen. Wir kennen das vom Säugling. Der Säugling hat eine Frequenz, der uns in unserem Hab-Acht-System erreicht. Ich muss jetzt wachsam sein. Es gibt ganz viele Frequenzen, die unterschiedlichste Informationen haben. Und auch das Gespräch kann Gesang sein.
Heute singen Mütter bestenfalls noch gute Nachtlieder mit ihren kleinen Kindern. Der Mond ist aufgegangen. Ja, wenigstens geht der Mond noch auf. Gleichzeitig aber lassen sich Menschen von anonymen Stimmen aus dem Radio und Fernsehen beschallen, als Dauerkonzert, aufgenommen von Profis. Und wer will sich schon mit seiner alltäglichen Stimme an diesen fein ausgesteuerten Studioaufnahmen messen? Der eigene Mund bleibt fest geschlossen. Mit zwei Ausnahmen. Zum Essen und zum Gähnen. Aber zum Singen?
Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König. Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.
Singen macht froh. Da sind sich Luise und Henning Scherf einig. Der ehemalige Bremer Bürgermeister ist heute Präsident des Deutschen Chorverbandes mit mehr als 20.000 Chören und etwa 700.000 Sängern. Beim Bremer Chorfest im Mai 2008 traten allein 200 Chöre mit 7.000 Sängern auf. Die Gegenbewegung gibt es nämlich auch. Zwar singen Menschen weniger im Alltag, dafür haben Chöre aller Altersstufen großen Zulauf. Nach einer MNET-Umfrage im Auftrag der Zeitschrift Chrismon singen 12% der Deutschen in einem Chor.
Früher wurde man richtig rausgeschmissen. Wenn man 60 war, dann war es eigentlich nicht mehr schick, in einem Chor zu sein, weil der Chorleiter dann dachte, das klappt ja nicht mehr. Du hast nicht genügend junge Stimmen. Heute ist das völlig anders. Heute werben wir richtig darum, dass man bis ins hohe Alter singt, mehrstimmig singt, weil es lebenserhaltend ist, weil es eben auch fit hält, im Kopf fit hält, aber auch physisch fit hält. Man atmet viel besser, man steht viel besser, man gibt seinem Leben, auch gerade nach der Berufstätigkeit, einen neuen Schwung. Das habe ich jetzt gerade wieder erlebt, dass ich da beim Domchor so liebevoll aufgenommen worden bin. Das tut mir so gut, das macht mich glücklich. Das ist wie ein Geschenk des Himmels.
Angeregt hat ihn seine Frau, Luise Scherf, von Beruf Musikpädagogin.
Das begleitet mich einfach mein Leben lang. Ich war ein musikalisches Kind und habe gerne und viel gesungen. Ich war in x Chören, vom Schulchor über den Oberstufenchor und dann im Studium natürlich. Ich habe Musik studiert. Das ist einfach eine große Freude, dass dieses Instrument Stimme uns mitgegeben ist. Wir können alle Musik machen damit. Und das habe ich mein Leben lang ausgenutzt.
Abends frage ich meine Mutter, heimlich nach dem Glockenläuten, wie ich mir die Tage deuten und die Nacht bereiten soll. Tief im Grund verlange ich immer, alles restlos zu erzählen, in Akkorden auszuwählen, was an Klängen mich umspielt. Leise lauschen wir zusammen. Meine Mutter träumt mich wieder. Und sie trifft, wie alte Lieder, meines Wesens Dur und Moll. Ingeborg Bachmann.
Wenn mal ein Kind den Ton nicht richtig gleich trifft, dann ist es Gift, ihm zu sagen, du brummst, du bist still, sondern immer mitsingen lassen, und das Kind stellt sich dann darauf ein, also die Ohren lernen das, mit den Stimmbändern kombiniert, dann den richtigen Ton zu treffen. Auf mehr kommt es ja gar nicht an. Alles andere kommt von ganz alleine.
Einstimmen.
Also viele Menschen haben schlechte Erinnerungen an ihren Musikunterricht. Ich dachte immer, es wäre der Mathelehrer oder der Sportlehrer gewesen, aber für viele ist es der Musiklehrer. Und da stehen die Menschen zu Tränen gerührt und zittern, wenn sie vor anderen einen Ton singen, möchten es gerne und sind unglaublich gehemmt. Und da werden erstmal Geschichten erzählt. In vielen meinen Kursen erzählen wir eine halbe Stunde Schmerzgeschichten. Wie war das, als ich aufgehört habe zu singen? Und das ist teilweise wirklich erschütternd. Und diese Sehnsucht so groß danach. Und für Jungs ist es auch besonders schwierig, weil die diesen Stimmbruch haben und in der Pubertät dann genau das, also die singen überhaupt nicht mehr in ihrem ganzen Leben.
Vielleicht gelegentlich im Fußballstadion. Die Melodien der Fanlieder sind simpel und auf den Ton kommt es nicht so genau an. Oder wenn Alkohol die Hemmschwellen weggewischt hat. Das Bedürfnis zu singen ist bei vielen da. Gröhlend erleben sie sicher eine gewisse Hochstimmung. Ihrem eigenen Klang kommen sie auf diese Weise jedoch kaum näher. Vielleicht sind sie auch nie dazu ermutigt worden.
Ja, das Schlimmste, was ich gehört habe, wenn ich was falsch gemacht habe in der Schule, dann musste man zur Strafe ein Lied singen. Das war also das Furchtbarste. Und das auszusprechen in den Seminaren ist wunderbar, weil das teilen wir alle. Wir haben alle so diese Erfahrung von Schämen und nicht können und gerade im Singen. Matheunterricht kann man nehmen. Man kann durch Nachhilfeunterricht da durchkommen. Aber wenn man keinen Ton trifft und ein Brummer ist, das ist eine Degradierung und eine Abstempelung, die in ganz tiefen seelischen Bereich geht.
Klagelieder möchten Gesangsliebhaber anstimmen angesichts solcher Geschichten. Klagelieder, wie sie noch gesungen werden, wenn jemand gestorben ist. Nicht hierzulande, aber in indianischen Kulturen, in Griechenland und der Türkei oder in Russland.
Das gibt es in allen Kulturen, also auch in unserer, dass Musik eine Möglichkeit hat, Dinge rauszulassen, die manchmal nicht aussprechbar sind. Das gilt für alle Gefühle, von Freude und Schmerz und Trauer und Begeisterung und Angst ist in jeder Musik, also in unterschiedlichen Stücken, die Rede. Und Musik kann das ausdrücken. Also kann ich es mit Hilfe der Musik auch. Es gibt die berühmte Geschichte von stotternden Kindern, die nicht stottern, wenn sie singen. Was ich in der normalen Sprache nicht von mir geben kann, das kann ich manchmal in Musik von mir geben.
Das gilt auch für Jugendliche, gerade in der Pubertät. Auf ihren iPods und MP3-Playern speichern sie Lieder mit Texten, die ihr Lebensgefühl ausdrücken. Jedes Wort können sie mitsingen. Und viele tun es auch, die stöpseln noch im Ohr, wenn sie unter sich sind. Die Lieder der Eltern lassen sie dagegen kalt. Am Brunnen vor dem Tore hat mit ihrer Lebensrealität nicht mehr viel zu tun. Stattdessen lauschen sie den Weißgeist.
Von einem Mann und einer Frau, die auch nach Jahren glücklich waren, erzähl mir die Geschichte. Erzähl mir alles ganz genau.
Umstimmen.
Die Frage, wie gut jemand singen kann, stellt sich gar nicht. Auch nicht dort, wo Singen zu Therapiezwecken eingesetzt wird.
Es kommen sogar Patienten zu mir, die mich anrufen, einen Termin verabreden, wissen, dass ich Gesangstherapeutin bin, die wissen, dass ich Psychologin bin und auch sonst Gesprächstherapie mache, aber sagen, es tut mir leid, ich kann gar nicht singen. Und wenn ich sie dann frage, warum sie kommen, wissen sie es nicht so recht. Ich glaube, dann möchten sie gern singen. Und in den meisten Fällen, muss ich sagen, gelingt es uns auch. Und zwar ganz viel über einen Faktor, der auch nicht übersehen werden darf, und das ist das Lachen. Lachen ist ein Element, das unser Zwerchfell hervorholt, das eigentlich etwas ist wie eine Befürwortung und in erster Linie das Öffnen. Ich kann nur lachen, weil ich mich öffne. Kann man miteinander lachen, kann man auch miteinander singen.
Anfangs kamen vor allem Patientinnen mit Brustkrebs, sagt Annette Scherenberger. Sie wollten unbedingt singen, trotz ihrer Versehrtheit, trotz Chemotherapie und Bestrahlung.
Ich will mich trotz meiner Krankheit doch freuen können oder mit Freude vielleicht auch mehr Lebensenergie erhalten können. Lebensenergie bedeutet aber auch, und das ist einfach nachgewiesen, auch in vielen Studien, die es in den vergangenen 20 Jahren wissenschaftlicher Art gab, dass Gesang das Immunsystem stärkt. Es gibt eine Studie, da hat die Frankfurter Uni Sänger auf verschiedenste Art vermessen und hat festgestellt, ja, es stimmt tatsächlich, was eigentlich klar ist, Gesang als Immunstimulanz.
Stimmen.
Stimmen.
Gegenstimmen.
Anstimmen.
Hochstimmen.
Überstimmen.
Abstimmen.
Verstimmen.
Einstimmen.
Bestimmen.
Umstimmen. Anstimmen.
Überstimmen.
Einstimmen.
Abstimmen.
Zustimmen.
Überstimmen.
Umstimmen.
Bestimmen.
Stimmt.
My father was rather eccentric and he was actually Irish.
Mein Vater war ziemlich exzentrisch. Er war Ire, Nordire, ein irischer Protestant. Als wir Kinder waren, nahm er uns mit nach Irland. Wir liebten es. Wenn alle zu Bett gingen, machten wir Ausflüge. Es war immer abenteuerlich. Eines Abends beschloss er, dass wir eine sehr entfernte Insel vor der irischen Westküste besuchen würden. Und so bestiegen wir ein Boot, auf dem außer uns im hinteren Teil nur noch drei alte Frauen mitfuhren, die ganz in Schwarz gekleidet waren. Kurz nachdem das Boot abgelegt hatte, kam ein heftiger Sturm auf. Wir hatten furchtbare Angst, dass wir ertrinken könnten. Und dann plötzlich begannen diese alten Frauen in Schwarz zu singen. Die Situation war völlig magisch. In dem Moment lösten sich der Schrecken und die Angst auf in eine Art von Ekstase. Wir begannen mitzusingen. Und während wir das taten, wurde die See ruhiger und wir kamen heil an. So wurde mir erstmals die Kraft der Stimme bewusst, als kleines Kind. Ich denke, dass wir es bewirkt hatten.
Gesang hat etwas Archaisches. Bevor die Physiker auf den Plan traten, glaubten die Menschen, dass Gott die Erde und alle Geschöpfe mit der Kraft seiner Stimme geschaffen habe.
Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sprach: Es entstehe ein festes Gewölbe inmitten der Wasser, und es bilde eine Scheidewand inmitten der Wasser. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras und Kraut hervorsprießen, samentragende Pflanzen und Fruchtbäume, die Früchte bringen, in denen Samen ist. Und Gott sprach: Es sollen Leuchten werden am Gewölbe des Himmels, um zu scheiden zwischen der Nacht und dem Tag. Und Gott sprach: Die Gewässer sollen wimmeln von Lebewesen, und Vögel sollen am Himmelsgewölbe fliegen über der Erde.
Arbeite so lange mit Klang, bis du völlig erstaunt bist, dass du solch einen Klang erzeugen kannst. Und bis dir scheint, dass du nur das Instrument bist, durch das der göttliche Flötenspieler das Geflüster dieses Zauberspruchs bläst. Wenn der Klang, der durch die Stimmbänder in das vibrierende Netzwerk des Universums hinein erzeugt wird, das Vermögen hat, jemanden zu stimmen, so deswegen, weil er ihn mit der kosmischen Symphonie verbindet.
Diese Zeilen schrieb der Sufi-Lehrer Vilayat Inayat Khan. Doch in unserer säkularen Welt haben seine Worte kaum noch Gewicht. Menschlicher Gesang, so vermuten Wissenschaftler heute, entstand wahrscheinlich aus sich stets wiederholenden Bewegungen. Beim Pflanzen, bei der Ernte, beim Gehen, beim Holzhacken. Die ältesten stimmlichen Wiederholungen sind meist religiöser Natur. Gebete an die Götter.
In den westlichen Gesellschaften haben wir aufgehört zu singen, weil wir nicht mehr beten, weil wir nicht mehr an Gott glauben. Wir können unser Leben mit technischen Hilfen meistern. Wir singen nicht mehr, weil wir die menschliche Energie, die für die körperliche Arbeit gebraucht wird, nicht länger koordinieren müssen. Wir haben Maschinen, die das für uns tun. Wir singen nicht mehr, weil wir dafür Profis haben. Diese Entwicklung wird begünstigt durch Musiklehrer, die sich nicht die Zeit nehmen, ihre Schüler das Singen zu lehren. Es gibt sogar Lehrer, die bitten manche Schüler, weit hinten zu stehen und nur so zu tun, als würden sie singen, ihren Mund zu öffnen, ohne dass ein Ton herauskommt. Und diese Schüler fühlen sich entmutigt. Sie trauen sich nicht zu, dass sie überhaupt singen können. Aber was aus unserem Mund kommt, ist die Resonanz unserer Seele. Die wunderbare deutsche Äbtissin Hildegard von Bingen sagte: Unsere Seele ist resonant. Wenn man dir sagt, dass diese Resonanz, die aus dir kommt, nicht annehmbar sei, dann sagt man dir, dass deine Seele nicht annehmbar ist.
Stimmen. O Herre Christ, erbarm, ich bin voll Stimmen. Von guten Stimmen voll, doch voller noch von schlimmen. O Gottes Lamm zu Hilf, ich glaub, die Schlimmen tun eben grad die Guten überstimmen. Robert Gernhardt.
Die Resonanzprozesse beim Singen verbinden die Menschen, schreibt der Musiktherapeut, Komponist und Gesangsforscher Wolfgang Bossinger im Sammelband Schwingung und Gesundheit. Ein Pygmäenstamm im Kongo etwa halte ein spezielles Gesangsritual ab, sobald es zu Streitereien unter Stammesmitgliedern kommt. Eine Nacht lang singen alle Mitglieder des Stammes gemeinsam, zur Beruhigung und Wiederherstellung der Ordnung. Außerdem wirken Resonanzprozesse heilend. Schamanen trommeln und singen sich bei Heilritualen in Trance. Das erscheint fremd, nicht aber das Chorsingen, das Annette Scherenberger als Heilmittel anbietet.
In erster Linie sind es Schwerstkrankheiten, die mit Angst natürlich verbunden sind. Und dazu gehört eindeutig eben die Krebserkrankung. Andere Krankheiten, die hervorstechend sind, sind Bewegungskrankheiten. Alles, was mit unserer Bewegung zu tun hat, mit unserem Rücken, Rückenkrankheiten, stehen an oberster Stelle fast unserer Zivilisationskrankheiten. Man spricht davon, dass man ein Rückgrat hat. Wie viele Menschen scheuen sich, die Stimme zu erheben? Wie viele Menschen sind innerlich gebeugt oder erstarrt? Alles das sind Krankheiten, an die wir ran können, wenn wir nach einer gewissen Form von Öffnungsarbeit mit den Menschen singen. Es gibt wissenschaftliche Aussagen darüber, dass jede Zelle mit Wasser, aus Wasser besteht und das Wasser eben schwingt. Und dass somit, wenn wir eine gewisse Technik erlernen, eigentlich unseren Körper auf wunderbare Weise zum Schwingen bringen. Das ist keine Kunst, das ist ein Lebensprinzip.
In dem Begriff Person steckt das lateinische Verb personare, was so viel heißt wie durchklingen. Zwischen innen und außen besteht ein Wechselklang. Schon Paulus wusste, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Was man sagt, ist manchmal weniger wichtig, als wie man es sagt. Der Ton macht die Musik, denn die Stimme transportiert nicht nur Informationen, sondern auch Gefühle und Stimmungen. Jeder Mensch klingt anders. Aber wie findet man ihn, den eigenen Ton?
Ich glaube, indem man mit Menschen singt, die einen aufnehmen. Ich glaube nicht, dass man das ganz allein kann. Ich glaube nur, man kann sich im Vergleich, indem man sich einen Platz sucht in einer Gemeinschaft. Denn das ist des Menschen erstes Ziel. Nur dann kann man wirklich seinen Ton finden und seine Position finden. Ich möchte, dass jeder seinem oder ihrem besonderen Klang nachstrebt und dann als Mosaikteilchen in das Ganze fügt. Ich möchte nicht, dass jeder so klingt wie ein anderer Mensch nämlich, sondern dass jeder lernt zu erfahren, so klinge ich und hier habe ich meinen Platz.
Für Menschen, die zu viel Angst davor haben, dass sie keine Note richtig treffen, empfehlen Jill Purse und Reinhard Schimmelpfeng den Obertongesang. Weil man nur einen einzigen Ton singt. Einen einzelnen Ton aber kann man nicht falsch singen.
Wir haben keinen Text, keinen Rhythmus, keine Melodie. All diese Dinge, die kulturell gegeben sind, sind weg. Ich bin reduziert auf mich, wobei Reduktion nicht etwas ist, wo ich denke, das ist was ganz Sparsames und das ist etwas Negatives, sondern hey, ich bin mit mir, ich habe es mit mir zu tun. Letztendlich spüre ich, dass ich Schwingung bin. Und das macht lebendig und das ist eine wunderbare Sache zur Menschwerdung, würde ich sagen.
Eine Übung. Schließen Sie die Augen und beginnen Sie zu summen. Ihre oberen und unteren Zähne sollten sich dabei leicht berühren. verstopfen Sie mit dem Finger erst das eine, dann das andere Ohr. Schließlich beide. Sie hören den Ton in Ihrem Körper, denn er wird über das Knochengerüst weitergetragen. Die Stimme ist eine Möglichkeit, ins Innere des Körpers zu gelangen. Öffnen Sie Mund und Ohren. Summen Sie weiter. Jetzt erklingt der Ton mehr außerhalb Ihres Körpers. Wenn Sie die Ohrmuscheln nach vorn klappen, können Sie ihn gut hören. Um einen resonierenden Mund zu formen, muss die geöffnete Mundhöhle unter Spannung stehen und eine kugelförmige Höhle bilden. Ein Effekt, der sich leicht erreichen lässt, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten den letzten Apfel im Mund und niemand soll es bemerken.
Ich glaube, dass ich mich in der Beschäftigung mit Obertönen auch aufgerichtet habe. Ich hatte immer einen sehr krummen Rücken. Ich bin auch vom Wehrdienst zurückgestellt worden wegen diesen Beschwerden. Und ich bin jetzt ein aufrechter Mann. Also ich stehe wirklich gerade. Ich habe auch keine Rückenschmerzen mehr und all das nicht mehr. Beim Obertonsingen benutze ich meine Stimme ja auch, um mich mit mir selbst zu verständigen. Ich höre mich. Denn Singen ist für mich eigentlich Hören. Der Kehlkopf produziert das, was das Ohr hört. Also das Ohr macht die Führung. Und die Materie wird mehr schwingungsvoll. Und ich fühle mich mehr als Schwingung. Das sind Gefühle von Einssein, von Aufgehen in etwas anderem, von Getragensein und einer gleichzeitig ungeheuren Freiheit. Es kommen Aspekte von Dankbarkeit. Dankbarkeit jetzt gar nicht, weil ich etwas Konkretes habe, dem ich Danke sage, sondern Dankbarkeit als Stimmung. Einfach, ich fühle mich dankbar.
Zustimmen. Das Prinzip ist immer Beweglichkeit. Und ob man nun ganz jung ist oder ganz alt ist, wir brauchen immer Beweglichkeit. Der Ton ist eigentlich nur der Indikator. Wenn wir schön singen, sind wir schön. Der Ton ist der Indikator für das, was wir hören. Und das, was wir sind. Und das, was wir auch gestalten können. Wir wollen so lange an uns selber arbeiten, bis wir den Ton so hören, dass wir sagen können, ja, okay, jetzt kann ich das fühlen, dass der Ton zu meinem Selbstgefühl gehört. Es gehen eigentlich schöne Menschen raus, sich schön fühlende. Ich fühle mich gut, sagt man. Ich fühle mich gelöst. Eigentlich ist es das Schönsein. Jeder singende Mensch hat ein Gefühl für das Schönsein. Was gibt es Besseres?
Mein Herz ist nun so rein, dass es gleich viel zählt, ob es stirbt oder singt. Es kann das Buch des Lebens füllen oder das Buch des Todes. Beide sind unbeschrieben für mein Herz, das denkt und träumt. Gleich viel Ewigkeit wird es in beiden finden. Herz, es zählt gleich viel. Stirb oder singe. Juan Ramón Jiménez.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Finde deinen Ton, Erfahrungen mit der eigenen Stimme von Mechthild Müser. Es sprachen Karin Buchali, Anouk Enz, Markus Scheumann und Eleanor Holder. Technische Realisation Jürgen Glosemeier. Regie Helga Mattea. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Redaktion Theo Dierkes.